Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Jörg Münchenberg am Mikrofon einen schönen guten Abend. Die Situation an der türkisch-griechischen Grenze bleibt weiter extrem angespannt. Tausende Menschen hoffen noch immer auf ein Wunder, dass sich die Tore nach Europa öffnen könnten, so wie es der türkische Präsident Erdogan öffentlich in Aussicht gestellt hatte. Die EU dagegen hat die Grenzen dicht gemacht, trotz Verzweiflung und Elend bei den Flüchtlingen. Stattdessen heißt die unmissverständliche Botschaft, der 27/2015 dürfe und werde sich nicht wiederholen. Wir berichten gleich ausführlich aus Istanbul, Brüssel und Berlin. Die weiteren Themen, die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland, sie steigt weiter an. Gleichzeitig werden die Warnungen vor einer globalen Rezession im Zuge der Viruskrise immer lauter. Die Bundesregierung will den Kampf gegen den Rechtsextremismus verstärken, ein Ergebnis des Integrationsgipfels heute im Kanzleramt. Die AfD schickt den Flügelchef Björn Höcke gegen Bodo Ramelow bei den Ministerpräsidentenwahlen in Thüringen am Mittwoch ins Rennen und Israel auf der Suche nach einer Regierungsmehrheit. Dort finden noch bis heute Abend die Parlamentswahlen statt. Erste Station Istanbul. Viele Beobachter halten den jüngsten Schritt des türkischen Präsidenten Erdogan, Öffnung der Grenzen nach Griechenland für die Flüchtlinge, für einen politischen Winkelzug. Denn Erdogan habe sich mit dem Einmarsch türkischer Truppen in Syrien mächtig verkalkuliert. Nun wächst angesichts toter Soldaten der militärische und damit auch der innenpolitische Druck, den Erdogan nun versuche, über die Öffnung der Grenzen an die EU wieder abzuleiten. Aus Istanbul, Christian Buttgereit.
Recep Tayyip Erdogan genießt die Situation sichtlich. Auf einer Großveranstaltung seiner Partei AKP in Ankara gibt er zum Besten, wie er den Westen in den vergangenen Monaten immer wieder ermahnt habe, die Türkei zu unterstützen. Andernfalls würden die Grenzen für Flüchtlinge geöffnet. Aber sie haben das auf die leichte Schulter genommen. Sie haben wohl gedacht, der blufft. Jetzt, nachdem wir die Türen geöffnet haben, kommt ein Anruf nach dem anderen, damit wir die Türen wieder schließen. Tatsächlich ist die Verzweiflung in den europäischen Hauptstädten groß angesichts der Flüchtlinge, die sich auf den Weg gemacht haben. Seit die Türkei die Grenzen geöffnet hat, haben sich Hunderttausende auf den Weg nach Europa gemacht. Bald werden es schon Millionen sein. Damit widerspricht Erdogan allerdings den Zahlen seines Innenministers. Denen zufolge befinden sich 117.000 Migranten im Grenzgebiet zu Griechenland. Die Vereinten Nationen sprechen bislang von mindestens 13.000. Den wenigsten ist es bisher gelungen, die Grenzen in die Europäische Union zu überqueren. Einige hundert Migranten gelangten per Boot auf die griechischen Ägäisinseln. An der Landgrenze wehrten die griechischen Einsatzkräfte bisher die meisten Versuche ab, sodass die Migranten entweder im Grenzstreifen feststecken oder den türkischen Grenzposten noch gar nicht passiert haben. Dort, wo sie sind, fehlt es vielen an Essen, Kleidung und Decken. Um sie in Schach zu halten, hat die griechische Regierung inzwischen Verstärkung durch die europäische Grenzschutzagentur Frontex angefordert. Die EU-Außenminister wollen sich am Donnerstag treffen und beraten, wie sie mit der Situation umgehen. Eine Forderung Erdogans war die Unterstützung der türkischen Interessen in der nordsyrischen Provinz Idlib durch den Westen. Nachdem diese ausgeblieben ist, wurde geschossen. Das türkische Militär startete die sogenannte Operation Frühlingsschild. Laut Verteidigungsminister Hulusi Akar ein Erfolg, trotz der mehr als 30 getöteten türkischen Soldaten. Es seien zwei syrische Kampfflugzeuge abgeschossen worden, 8 Hubschrauber, 2 Drohnen, 135 Panzer zerstört und 2557 Regimesoldaten kampfunfähig gemacht worden, so der türkische Verteidigungsminister. Auch wenn niemand außerhalb der Türkei diese Zahlen bestätigt, Akar sieht sie als Faustpfand zur Verhandlung mit den russischen Verbündeten von Syriens Machthaber Assad. Jeder weiß, dass wir keine militärische Konfrontation mit Russland wollen. Das Einzige, was wir erwarten, ist, dass das syrische Regime das Massaker in Idlib beendet und somit verhindert wird, dass noch mehr Menschen zur Flucht gezwungen sind. Auch Erdogan spricht von einer möglichen Waffenruhe. Die Suche nach einer diplomatischen Lösung hat bereits begonnen. Am Nachmittag trafen der US-Sonderbeauftragte für Syrien, Jeffrey, und die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Kraft, in Ankara ein. Morgen trifft der türkische Außenminister Çavuşoğlu seinen britischen Amtskollegen, am Tag darauf den russischen. Am Umgang mit den Flüchtlingen ändere das aber erstmal nichts, stellte Erdogan heute klar. Diese Chance habe Europa verspielt. Nun sind die Türen geöffnet und ihr werdet euren Anteil dieser Last abbekommen.
Der Bericht war das von Christian Buttgereit. In Brüssel lässt die türkische Vorgehensweise unterdessen die Alarmglocken schrillen. Denn faktisch hat Ankara damit die Axt an das 2016 vereinbarte Flüchtlingsabkommen gesetzt. Aber nachgeben will man dem türkischen Druck nicht und auch eine unkontrollierte Einwanderung will die EU dieses Mal unbedingt verhindern. Aus der belgischen Hauptstadt meldet sich Paul Vorreiter.
Seit dem Wochenende befindet sich Brüssel wieder mal im Krisenmodus. Mehrere Telefonate hatte es gegeben, sowohl von EU-Ratspräsident Michel als auch Kommissionspräsidentin von der Leyen, um nach einer Lösung zu suchen, wie die Lage an den Grenzen wieder beruhigt werden kann. Die EU-Kommissionspräsidentin hat unter anderem auf die Bitte der griechischen Regierung reagiert, die zusätzliche Unterstützung durch die EU-Grenzschutzagentur Frontex fordert.
We are working very closely now. Frontex is working very closely with the other member states. To provide border guards and equipment for Frontex to bring it to Greece and to support the Greek authorities.
Die Grenzschutzagentur Frontex arbeite eng mit den Mitgliedstaaten zusammen, um Mitarbeiter bereitzustellen, die die griechischen Behörden an der Grenze zur Türkei unterstützen sollen. Doch es ist nicht nur die Frage nach Solidarität mit einem Mitgliedsland, die Brüssel zurzeit umtreibt. Auch geht es darum, ob sich Griechenland EU-rechtskonform verhält, wenn es sich auf eine Ausnahmeregelung im Vertrag zur Arbeitsweise der EU beruft und den zeitlich befristeten Stopp der Bearbeitung von Asylanträgen verkündet. Dazu gab es am Mittag nur ausweichende Aussagen der EU-Kommission. Doch Aufschluss darüber, ob diese Maßnahme verhältnismäßig und vertretbar ist, könnte der morgige Besuch Ursula von der Leyen in Griechenland liefern. Sie will sich ein Bild von der Lage an der Landgrenze zur Türkei machen, reist gemeinsam mit den Vertretern der anderen EU-Institutionen, dem Parlamentspräsidenten Sassoli und Ratspräsident Michel, in das südosteuropäische Land. Nicht nur Griechenland hat hohe Erwartungen an Brüssel, vor allem der türkische Staatspräsident Erdogan setzt die Union seit dem Wochenende unter Druck. Es geht um die Zukunft des EU-Türkei-Abkommens, das im März 2016 geschlossen wurde. Brüssel hatte in dem Abkommen der Türkei 6 Milliarden Euro versprochen, gut die Hälfte davon ist NGOs zur Verfügung gestellt worden, unter anderem um Migranten in der Türkei Zugang zu Bildung zu liefern und deren humanitäre Lage zu verbessern. Im Gegenzug verspricht die Türkei, Migranten ohne Asylrecht aus Griechenland wieder zurückzunehmen, sowie das Schlepperwesen an der Grenze zu unterbinden. Allerdings fordert der türkische Präsident nun, dass das Geld in die türkische Staatskasse fließen soll. Dass die Europäische Union diesem Wunsch nachkommen wird, hält der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei, den Christdemokraten Manfred Weber, allerdings für unwahrscheinlich.
Am heutigen Stand kann ich mir das nicht vorstellen. Wir wollten mit dem Prinzip, dass die Gelder an die Hilfsorganisationen fließen, für die Bürger Europas, für die Steuerzahler in Europa sicherstellen, dass die Gelder wirklich zielgerichtet bei den Flüchtlingen ankommen. Der Bedarf ist nach wie vor auch da in der Türkei. Die Europäische Union ist solidarisch in der Region präsent und das sollten wir auch weiterführen.
Sagte der CSU-Politiker heute im Deutschlandfunk. Er plädiert für Gespräche mit der Türkei, um Erdogan zum Einlenken zu ermuntern. Diese Gespräche würden auf allen Ebenen geführt, sagte heute Ursula von der Leyen. Der jetzige Zustand könne jedenfalls keine Lösung sein.
What we see now cannot be an answer or a solution. Therefore we establish a more and more intensive dialogue with Turkey. Through all different political levels.
Dass die Türkei darüber hinaus den Verpflichtungen des Abkommens nachkommt, diese Forderung betonte auch ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. Noch wollte sich die EU-Kommission nicht darauf festlegen lassen, ob es die Türkei in dieser Sache als rechtsbrüchig ansieht. Gelegenheit, die Lage und die Zukunft des Abkommens zu besprechen, wird es in dieser Woche jedenfalls noch einige geben. Neben dem Besuch der drei Vertreter der EU-Institutionen morgen in Griechenland, wird das Thema unter anderem auch eine Rolle beim informellen Treffen der EU-Außenminister diese Woche in Zagreb spielen.
Aus Brüssel war das Paul Vorreiter und damit nach Berlin. Auch dort werden die Ereignisse an der griechisch-türkischen Grenze natürlich aufmerksam verfolgt. Eine einheitliche Linie zeichnet sich dabei innenpolitisch aber nicht ab. Im Gegenteil, die Linke sieht den Flüchtlingspakt endgültig als gescheitert an, während die AfD wiederum eine Schließung der Grenzen fordert. Frank Capellan hat die Einzelheiten.
Wir müssen wieder miteinander reden. Das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei darf nicht aufgegeben werden, fordert die Kanzlerin. Zugleich aber kritisiert Angela Merkel Erdogan deutlich.
Der türkische Präsident fühlt sich im Augenblick nicht ausreichend unterstützt. Und ich finde es allerdings völlig inakzeptabel, dass man das jetzt auf dem Rücken von Flüchtlingen austrägt. Denn die Flüchtlinge sind jetzt in eine Situation gebracht worden, dort an die Grenze zu gehen und im Grunde in einer Sackgasse zu landen.
Zuvor hatte Merkels Sprecher betont, ihr Satz gelte weiter, wonach sich 2015 nicht wiederholen und es einen Zustrom von Menschen nach Europa wie damals nicht mehr geben werde. 2015 und 2020 ließen sich nicht vergleichen. Die AfD spricht hingegen von einem erneut drohenden Kontrollverlust. Via Facebook fordert Parteichef Jörg Meuthen einen robusten Außengrenzschutz und, also wörtlich, zweiten Sperrriegel, eine Schließung der deutschen Grenzen. Dass ein nicht mehr steuerbarer Zuzug von Flüchtlingen unbedingt verhindert werden müsse, verlangt auch Christdemokrat Friedrich Merz. Wir können euch nicht aufnehmen, unterstreicht der Bewerber um den CDU-Vorsitz gegenüber dem MDR. Das müsse man den Flüchtlingen sagen.
Deutschland muss natürlich auch die Kontrolle über seine eigenen Grenzen behalten. Ich habe das Wort Kontrollverlust noch einmal aufgegriffen, das ja 2015 und 2016 in Deutschland zu Recht verwendet worden ist. So etwas darf sich nicht wiederholen.
Sein Konkurrent im parteiinternen Wettstreit um die Kramp-Karrenbauer-Nachfolge, CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, bringt in der ARD durchaus Verständnis für die Situation des türkischen Präsidenten auf. An neuen Gesprächen mit der Türkei führe kein Weg vorbei. Daneben müsse mehr Druck auf Russland ausgeübt werden, politisch und wirtschaftlich. Denn für Röttgen steht fest, Moskaus Unterstützung für den syrischen Diktator Assad, das Bombardement von Idlib, ist die Fluchtursache Nummer eins.
Entweder wir Europäer helfen den Flüchtlingen in der Türkei oder die Flüchtlinge werden aus ihrer Not getrieben zu uns kommen. Und darum brauchen wir eine Neuauflage eines solchen Abkommens.
Druck machen allerdings die Sozialdemokraten an einem ganz anderen Punkt. Boris Pistorius, niedersächsischer Innenminister, drängt darauf, zumindest die Kinder, die ohne Mutter oder Vater in den griechischen Flüchtlingslagern leben, nach Deutschland zu holen. Eine Forderung, die im Koalitionsausschuss am Sonntag auf den Tisch kommen soll.
Klar ist jedenfalls, die Europäische Union muss ihrer humanitären Verantwortung gerecht werden, ohne deshalb die falschen Signale auszusenden. Und dazu gehört dann, dass man sich eben um Kinder, die unbegleitet auf den griechischen Inseln leben, ist schon fast ein Euphemismus, dass man sich um diese Kinder kümmert.
Grünen-Chefin Annalena Baerbock allerdings reicht das nicht. Griechenland muss geholfen werden, sagt sie. Wir können nicht weiter so tun, als ginge uns das nichts an.
Und deswegen müssen jetzt die europäischen Staaten vorangehen, darunter auch Deutschland, um vor Ort an der türkisch-griechischen Grenze eine Erstregistrierung durchzuführen.
Und dann die Menschen im Rahmen von Kontingenten auf Europa zu verteilen.
Frank Capellan über die deutsche Debatte angesichts der angespannten Lage an der türkisch-griechischen Grenze. Gleich 18.23 Uhr ist es. Sie hören die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Immer mehr Corona-Fälle werden weltweit gemeldet und damit auch in Deutschland. Allen Bemühungen zum Trotz, das neuartige Virus auch hierzulande einzudämmen. Schulen bleiben geschlossen, Firmen schicken Mitarbeiter nach Hause, Veranstaltungen werden abgesagt. Für Panik bestehe dennoch kein Anlass, betont Gesundheitsminister Jens Spahn. Volker Findhammer mit einer Übersicht über die aktuelle Lage.
In einer konzertierten Aktion zur Aufklärung trat Gesundheitsminister Jens Spahn gemeinsam mit 6 weiteren Experten heute vor die Hauptstadtpresse. Einig waren sich alle darin, dass die Ausbreitung des Coronavirus nach wie vor als ein dynamischer Prozess verstanden werden muss, der auch für die Experten schwer einzuschätzen ist. Und die Konsequenzen könnten je nach Entwicklung auch weiterhin in den Alltag der Bürger hineinreichen.
In Deutschland wird Alltag ein Stück eingeschränkt sein müssen. Siehe Heinsberg, Schulschließung, Kindergartenschließung, um eben Infektionsketten möglichst zu reduzieren und zu unterbrechen.
Und genau das müsse das Ziel bleiben, betonte Gesundheitsminister Jens Spahn, um die Ausbreitung zu verlangsamen und einzudämmen. Die aktuell 150 bundesweit registrierten Fälle mögen da nicht hoch erscheinen, aber nach wie vor sei die weitere Entwicklung schwer einzuschätzen, betonte RKI-Präsident Lothar Wieler.
Auch in Deutschland müssen wir davon ausgehen, dass es weitere Übertragungen gibt. Diese Einschätzung kann sich ändern. Wir haben die Risikoeinschätzung für die Bevölkerung in Deutschland jetzt auf mäßig gestellt heute.
Auch wenn man die weitere Entwicklung nicht exakt einschätzen könne, gäbe es aktuell jedenfalls keinen Grund für panische Reaktionen. In diesem Zusammenhang zeigte sich der Virologe Professor Christian Drosten irritiert über die Diskussionen in den sozialen Medien.
Da sieht man viel Drama. Und was ich da so lese, geht immer in Richtung einer möglichst hohen Einschätzung und einer Überbetonung eines Risikos. Und ich sehe das nicht, ehrlich gesagt, im Moment.
Da sollten sich aber die Bürger nicht verwirren lassen und maßgeblich anhand verlässlicher Quellen informieren. Ohnehin könnten alle mit einem angemessenen Verhalten, wie regelmäßiges Händewaschen oder in die Ellenbeuge niesen, bereits viel für die nötige Vorsorge tun, betonte Petra Gastmeier, Direktorin für Hygiene an der Berliner Charité.
Der entscheidende Punkt ist aber, denke ich, dass man wirklich Abstand hält zu den Patienten, die betroffen sind, aber natürlich auch zu den Mitbürgern.
Und bei einem wirklich konkreten Verdacht mit deutlichen Krankheitsanzeichen sollten die Menschen telefonisch mit dem Hausarzt Kontakt aufnehmen, um gegebenenfalls einen Test zu vereinbaren.
Um eine Überbelastung des Systems zu vermeiden, sollten natürlich die leicht erkältet sind und keinen Kontakt hatten, nicht zwingend jetzt irgendwo hinlaufen zum Testen. Die Tests werden selbstverständlich bezahlt, sodass das überhaupt kein Problem darstellt,
erklärte der Vizepräsident der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Stefan Hofmeister. Dass in dieser Situation Großveranstaltungen abgesagt werden, sei richtig und angemessen, wobei das sicherlich nicht für alle gelten müsse, erklärte Gesundheitsminister Jens Spahn. Und im Fall des Falles gäbe es auch bestehende Entschädigungsregeln, betonte der Chef des Frankfurter Gesundheitsamtes, René Gottschalk.
Wenn aufgrund von Maßnahmen des Infektionsschutzes der öffentlichen Gesundheitsbehörden eine Veranstaltung abgesagt werden muss, dann muss natürlich auch die öffentliche Hand dafür gerade stehen.
So wird über die Berliner Tourismusbörse ITB sicherlich noch gesprochen werden müssen. Unterdessen wurde heute in der Hauptstadt die erste Infektion bestätigt.
Aufgrund des glücklichen Umstandes, dass Charité Influenza-Tests mit Corona-Tests verbindet, ist es dann zu diesem Test gekommen, obwohl ein Verdacht auf Corona in der Form nicht vorhanden war,
erklärte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitschi. Allerdings musste die Notaufnahme in der Klinik danach erst einmal geschlossen werden, um die Räume desinfizieren zu können. Jetzt soll ab morgen eine vorgelagerte Untersuchungsstelle für Menschen mit Coronavirus-Verdacht in dem Berliner Krankenhaus in Betrieb gehen.
Aus Berlin berichtete Volker Fintermer. Schon jetzt ist klar, das Coronavirus hat auch die Weltwirtschaft infiziert. Die Lieferketten, sie sind massiv gestört, weil Container etwa nicht entladen werden können und komplette Produktionsstätten geschlossen werden mussten, vor allem in China. Auch eine weltweite Rezession, so Experten, sei deshalb möglich, Angela Tesch.
Das Coronavirus ist die größte Gefahr für die Weltwirtschaft seit der globalen Finanzkrise, sagt OECD-Chefökonomin Lauren Spoon bei der Vorstellung des aktuellen Konjunkturberichts. Demnach ist China am stärksten betroffen, aber auch der Euroraum. Wenn es gelingt, die Ausbreitung des Virus einzudämmen, dann rechnet die OECD mit einem Rückgang des Wachstums in diesem Jahr um einen halben Prozentpunkt auf 2,4%. Bei Deutschland geht die OECD nur noch von einem Wachstum von 0,3% aus, 0,1 Prozentpunkte weniger als bisher. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hatte im ARD-Morgenmagazin gesagt, Deutschland habe eine sehr widerstandsfähige Wirtschaft. Im schlimmsten Fall, wenn sich das Virus weiter ungehemmt im Asien-Pazifik-Raum und in den Industrieländern ausbreiten würde, könnte das globale Wachstum auf 1,5% reduziert werden. Das wäre eine Halbierung des von der OECD im November prognostizierten Wertes. Es sei jetzt wichtig, so Boon, dass die Regierungen unverzüglich handeln, um die Epidemie einzuschränken, die Gesundheitssysteme zu stützen und die Bürger zu schützen. Sie sollten flexible Arbeitsformen wie die Kurzarbeitsregelung in Deutschland nutzen, um Arbeitsplätze zu sichern.
Angela Tesch über die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie. Vor dem Hintergrund der Anschläge von Hanau hatte die Bundesregierung heute zum Integrationsgipfel geladen. In Hanau hatte ein 43-jähriger Deutscher am 19. Februar 9 Menschen mit Migrationshintergrund erschossen. Weshalb die Kanzlerin jetzt den Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus zur Chefsache erklärt hat. Gudula Geuter.
Der nationale Integrationsplan, um den es auf dem 11. Gipfel zur Integration an sich gehen sollte, hat eine breite Agenda, darunter heute Information und Vorbereitung migrationswilliger Menschen im Herkunftsland. Nach den Morden von Hanau rückte das aber fast in den Hintergrund vor dem, was neben vielen auch Sylvie Nantscher benannte, Bundesvorsitzende des African Network of Germany.
Wir sind längst Teil dieser Gesellschaft. Wir verdienen, als Teil dieser Gesellschaft anerkannt zu werden. Und unsere Gesellschaft hat ein Problem, Rassismus.
Sie sei dankbar, betonte Integrationsstaatsministerin Annette Wittmann-Mautz, dass die Bundesregierung nun einen Kabinettsausschuss einsetzte, der sich mit Rechtsextremismus und Rassismus beschäftigen soll.
Weil wir gespürt haben in den Gesprächen, dass viele Migrantinnen und Migranten in unserem Land Angst haben, dass sie Anlaufstellen benötigen, dass sie sich in einer Gesellschaft wiederfinden wollen, in der es nicht darauf ankommt, wo jemand herkommt, wie jemand aussieht, was er glaubt, sondern dass wir das gemeinsame Wir in den Mittelpunkt stellen können.
Und die CDU-Politikerin nannte für den Kabinettsausschuss auch eine Agenda. Sie sei dankbar, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer eine Expertenkommission gegen Muslimfeindlichkeit einsetzen wolle. Daneben aber müsse Prävention und Demokratieförderung weiter gestärkt werden. Die Forderung hatte zuvor auch die zuständige Bundesfamilienministerin Franziska Giffey erhoben. Die SPD-Politikerin hatte kritisiert, dass es die CDU sei, die sich gegen die dauerhafte Förderung von Projekten sperre. Es sei nötig, vom Wir und Ihr in der gesellschaftlichen Diskussion fortzukommen, betonte Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich direkt im Vorfeld des Gipfels mit mehreren Ministern, mit Vertretern von Migrantenorganisationen getroffen hatte. Ihr Urgroßvater sei Pole gewesen, hatte Merkel zu berichten. Sie werde nicht nach ihrer Integration gefragt. Sie frage sich:
Jemand, der schwarz ist, kann er irgendwann mal integriert sein oder ist er per se nicht integriert, weil er zu einer Minderheit in der Hautfarbe gehört?
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Nach diesem Satz aus dem ersten Artikel des Grundgesetzes müsse jeder Bürger leben können. Dafür wolle die Regierung mehr tun. Was insgesamt auch in Ländern und Kommunen zu tun sei, dafür hatte die Integrationsbeauftragte Wittmann-Mautz einen umfangreichen Forderungskatalog aufgestellt. Von einem flächendeckenden Rassismusbarometer über ein Hilfetelefon bis zu Ombudsstellen bei der Polizei oder mehr Fortbildung von Lehrkräften. Solche Fragen haben mit dem ursprünglichen Thema des Gipfels zu tun, der Information im Herkunftsland. Denn Deutschlands Attraktivität hängt auch davon ab, wie willkommen sich Menschen fühlen, betonte anlässlich der Konferenz Nina Warken, Integrationsbeauftragte der Unionsfraktion. Für die, die kommen können und wollen, zählt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier auf:
Wir wollen Fehler der Vergangenheit vermeiden. Deshalb legen wir Wert darauf, dass Deutschkenntnisse in einem frühen Stadium erlangt werden, dass diejenigen, die zu uns kommen, wissen, worauf sie sich einlassen, dass eine berufliche Qualifikation vorhanden ist oder unmittelbar erworben wird und dass die Betreffenden dann, wenn sie ankommen, auch über Möglichkeiten der Hilfe verfügen, wenn es um Behördengänge geht, wenn es darum geht, das private Leben so zu organisieren, dass die Eingliederung in den Arbeitsalltag möglich ist.
Der Bedarf an ausländischen Fachkräften werde in den kommenden Jahren noch spürbarer werden, sagte er voraus.
Gudula Geuter. Übermorgen soll in Thüringen erneut gewählt werden. Die Kür des Ministerpräsidenten steht an, eine Übung, an der der Landtag Anfang Februar schon einmal kläglich gescheitert ist, zumindest aus Sicht aller Parteien bis auf die AfD. Und so dürfte es am Mittwoch wieder einmal äußerst spannend werden. Aus Erfurt, Henry Bernhard.
Der AfD-Rechtsaußen und Thüringer Parteichef Björn Höcke will am Mittwoch für die Wahl zum Ministerpräsidenten kandidieren. Vor 4 Wochen, beim ersten Versuch, einen neuen Ministerpräsidenten zu wählen, wollte Höcke noch nicht antreten. Mit der Begründung, dass sein Bild in der Öffentlichkeit zu schlecht sei. Daran seien die Medien schuld. Damals hatte die AfD zunächst einen Scheinkandidaten aufgestellt, um dann den liberalen Thomas Kemmerich zu wählen. Auch für die Wahl am Mittwoch konnte der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Torben Braga, nicht garantieren, dass seine Fraktion immer und geschlossen den eigenen Kandidaten wählen würde.
Björn Höcke ist unser Kandidat. Wie in weiteren Wahlgängen vorzugehen sein wird, werden wir operativ entscheiden müssen.
Damit wäre der Plan der Linken, Bodo Ramelow für den Fall, dass er im ersten Wahlgang nicht gewählt wird, aus dem Rennen zu nehmen und sofortige Neuwahlen anzustreben, vom Tisch. Umso wichtiger wären für Ramelow dann mögliche Stimmen der CDU, um sicher gewählt zu werden und der AfD keine Chance für taktische Spiele zu lassen. Der heute neu gewählte Fraktionschef der CDU, Mario Vogt, bekräftigte, dass die CDU als Fraktion Bodo Ramelow am Mittwoch nicht zum Ministerpräsidenten wählen könne. Sagte aber auch:
Ich will noch mal festhalten, die Wahl am 5. Februar hat viel mit den Abgeordneten hier im Thüringer Landtag gemacht. Deswegen kann ich hier erstmal nur festhalten, dass wir an dem Wahltag am 5.2. eine Situation hatten, wo 2 Abgeordnete, die offensichtlich nicht aus dem rot-rot-grünen Lager gekommen sind, Bodo Ramelow gewählt haben.
Subtext: Aus 2 Stimmen könnten in einer geheimen Wahl auch 4 werden. Aber Gewissheit darüber wird es nicht vor der Wahl geben. Aus dem rot-rot-grünen Lager verlautet nur, dass es Signale von einzelnen CDU-Abgeordneten gebe, Bodo Ramelow ins Amt zu verhelfen. Die neue Spitze der CDU-Fraktion um Mario Vogt präsentierte sich unterdessen als Symbol des Neuanfangs in der Partei.
Heute ist der erste Tag hoffentlich von besseren Zeiten und der letzte Tag von Selbstbeschäftigung.
In der neuen Fraktionsspitze sind 3 der 4 Verhandler, die in den vergangenen Wochen Gespräche mit Linken, SPD und Grünen über eine Tolerierungsvereinbarung einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung geführt haben. Die Unterschriften unter dem Protokoll stehen allerdings noch aus. Von den 2 Frauen in der 21-köpfigen CDU-Fraktion ist keine im Vorstand vertreten. Der ehemalige CDU-Fraktionsvorsitzende Mike Moring, der der Fraktion knapp 12 Jahre vorstand, hat nicht mehr kandidiert und hatte schon vergangene Woche angekündigt, sich heute auch vom Parteivorsitz zurückziehen zu wollen. Diese Ankündigung blieb allerdings ohne formale Konsequenzen. Moring verschwand geräuschlos nach der Fraktionssitzung.
Henry Bernhard war das über die anhaltenden politischen Turbulenzen in Thüringen. Und um 18.35 Uhr gehen wir noch einmal ins Ausland. Politische Dauerkrise in Israel zum dritten Mal innerhalb eines Jahres müssen deshalb die Wähler ran. Wobei die meisten Auguren sagen, auch bei diesem Wahlgang wird es am Ende für eine klare politische Mehrheit wieder nicht reichen. Informationen von Benjamin Hammer.
Der Wahlkampf ging auch am Wahltag weiter, so wie hier in einem Vorort von Tel Aviv. Dort feierten Anhänger Benjamin Netanyahu einmal wieder als König von Israel. Seid gegrüßt, verehrte Bewohner Petach Tikwas. Wir haben uns spontan entschieden, hier hinzukommen. Wir müssen die stärkste Partei werden, denn das erhöht die Chance, dass der Präsident uns den Regierungsauftrag geben wird und nicht Gantz. Der will eine linke Regierung. Wir wollen eine rechte Regierung. Also nur Likud, nur Likud. Netanyahus Kontrahent, der frühere Armeechef Benny Gantz, ließ sich im Auto filmen, auf dem Weg zu einem Wahlkampftermin in Haifa. Um in den Wahllokalen zu gewinnen, brauchen wir eine hohe Wahlbeteiligung. Die Menschen dürfen sich nicht einreden, dass an diesem schönen arbeitsfreien Tag jemand anders die Wahl für sie übernehmen wird. Das wird nicht gelingen. Alle müssen zu den Wahllokalen und den Wahlzettel ausfüllen. Ich empfehle, Blau-Weiß anzukreuzen. Nur wir sind in der Lage, wenn wir die stärkste Partei werden, Dinge zu ändern. Wenn wir Bibi Netanyahu nicht besiegen, wird er bleiben. Benjamin Netanyahu ist der wohl wichtigste Grund, dass in Israel zum dritten Mal innerhalb von einem knappen Jahr gewählt wird. Netanyahu ist wegen Korruption angeklagt. Ein Bündnis zwischen dessen Likud-Partei und dem Bündnis Blau-Weiß von Benny Gantz könnte locker eine Regierungsmehrheit bilden. Aber das, eine Zusammenarbeit mit dem angeklagten Netanyahu, hat Gantz immer wieder ausgeschlossen. Die Sache ist, laut Umfragen könnten beide Kandidaten auch nach dieser Wahl daran scheitern, eigene Mehrheiten zu bilden. Und so sprechen manche Israelis bereits von einer vierten Neuwahl nach der heutigen Wahl. Der israelische Staatspräsident Reuven Rivlin fand deutliche Worte. Immer war ein Wahltag wie ein Feiertag für mich, ein Feiertag für die israelische Demokratie. Aber ich muss sagen, dass ich heute in keiner feierlichen Stimmung bin. Man kann sogar sagen, dass ich Scham gegenüber Ihnen, werte Bürger Israels, empfinde. Dieser Wahlgang, der heute zu Ende geht, darf sich nicht noch einmal wiederholen. Geprägt, aber nicht überschattet, wurde der Wahlgang von dem neuartigen Coronavirus. Laut Umfragen wollten manche Israelis aus Angst vor dem Virus zu Hause bleiben. Die Befürchtung, dass wegen des Virus die Wahlbeteiligung sinken könnte, bestätigte sich nicht.
Wieder Parlamentswahl in Israel, aus Tel Aviv berichtete Benjamin Hammer. Nach jahrelangen Diskussionen war es heute endlich soweit. Der Vatikan hat den Zugang zu bislang verschlossenen Archiven gestattet. Wissenschaftler hoffen nun auf neue Erkenntnisse. Jörg Seiselberg hat die Einzelheiten.
Warum hat der Vatikan nicht lautstark protestiert gegen den massenhaften Mord an Juden während der Zeit des Nationalsozialismus? Das ist eine Kernfrage, auf die internationale Wissenschaftler ab heute hoffen, eine Antwort zu finden. Denn der Vatikan öffnet einen Teil seines ehemaligen Geheimarchivs, der bislang streng unter Verschluss war. Dokumente, Notizen und andere Papiere aus der Zeit Pius XII., Papst während des Zweiten Weltkriegs. Von Kritikern wird Pius XII. Seit Jahrzehnten vorgeworfen, er habe sich nicht entschieden genug zu Wort gemeldet, um den Völkermord der Nazis an den Juden zu stoppen. Der Archivar des Vatikans, Johann X., schließt nicht aus, dass sich durch die Archivöffnung das Bild von Papst Pius ändern könnte. Hubert Wolf, Kirchenhistoriker an der Uni Münster und einer der Wissenschaftler, die ab heute im Vatikanarchiv forschen dürfen, dämpft Hoffnungen auf schnelle Ergebnisse. Bis zu einer ernsthaften Antwort auf die Frage, ob der Vatikan in der Zeit des Nationalsozialismus Schuld auf sich geladen hat, könnten 3 bis 5 Jahre vergehen. Zu sichten sind im jetzt geöffneten Teil des Archivs mehrere Millionen Blatt Papier.
Aus Rom war das der Bericht von Jörg Seiselberg. Und das waren die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Empfehlen will ich Ihnen noch die Kommentare ab 19.05 Uhr im Programm, unter anderem zum Integrationsgipfel und zum Flüchtlingsdrama an der türkisch-griechischen Grenze. Das Ganze aus europäischer Sicht. Für Ihr Interesse an dieser Sendung, dank ganz herzlich Jörg Münchenberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.